Unsere Freiheit steht auf dem Spiel, schreibt Yascha Mounk. Er titelt sein Buch Der Zerfall der Demokratie, Untertitel Wie der Populismus den Rechtsstaat bedroht. Er denkt, die Demokratie steckt in einer tiefen Krise. Die Zahl der Protestwähler steigt. Populisten erstarken, traditionelle Parteiensysteme kollabieren. Klug und scharfsinnig untersucht der renommierte Harvard-Politologe Yascha Mounk diesen alarmierenden Zustand. Ein Satz aus dem Vorwort. Bei den im Frühjahr 2019 bevorstehenden Wahlen fürs Europäische Parlament könnten rechtspopulistische Parteien zur stärksten Fraktion avancieren. Und weiter, der erstaunliche Erfolg der AfD beweist, dass auch Deutschland gegen die Versuchungen der Rechtspopulisten nicht gefeit ist. Und die fortschreitende Polarisierung von Gesellschaft und Medienlandschaft lässt befürchten, dass all dies in den nächsten Jahren noch schlimmer wird. Noch ein Sprung. Zitat. Angela Merkel bleibt derweil ein der Visionslosigkeit geschuldetes Enigma. Ihre Werte scheinen so beständig wie eh und je. Trotz ihres voranschreitenden Machtverlusts verwaltet sie diese Werte mit pragmatischer Effizienz. Lebten wir in normaleren, in ruhigeren Zeiten, so wäre sie eine starke Bundeskanzlerin. Aber wir leben in bewegten, in außerordentlichen Zeiten, in Zeiten also, die der Vision und des Mutes bedürfen. Und diesen ist Frau Merkel sichtlich nicht gewachsen. Hier muss ich noch einflechten, dass Frau Merkel vielleicht eine starke Kanzlerin wäre, aber wegen ihrer Lobbyismusabhängigkeit noch lange keine gute. Aber in der Folge erwähnt der Autor das noch ausgiebig. Der Autor unterschreibt auch, dass wir echte Missstände nicht hinreichend ernst nehmen. Zitat. Zur Frage, ob die Demokratie in Gefahr sei, wird Francis Fukuyama erwähnt, der diese These vertrat. Selbst Skeptiker, die den weltweiten Siegeszug der liberalen Demokratie nicht als selbstverständlich sahen, waren im Stillen davon überzeugt, dass sie in ihren europäischen und amerikanischen Hochburgen stabil bleiben würde. Ja, selbst Politikwissenschaftler, die niemals großspurige Prognosen über das Ende der Geschichte aussprechen würden, teilten letztendlich Fukuyamas Ansicht. Als sie die Ursprünge der liberalen Demokratie untersuchten, machten sie eine verblüffende Beobachtung. In armen Ländern scheiterten Demokratien oft. Aber ist ein Land sowohl demokratisch als auch wohlhabend, erfreut sich sein Regierungssystem verblüffender Stabilität. Weiteres Zitat. Liberalismus und Demokratie, so haben wir lange gedacht, bilden eine unzertrennliche Einheit. Und das nicht nur, weil wir sowohl den Willen des Volkes als auch die Herrschaft der Gesetze, sowohl die Wahlfreiheit als auch die Rechte der Einzelnen als wichtig ansehen. Vielmehr, weil beide Komponenten unser politisches System sich gegenseitig schützen und bedingen. Die Befürchtungen, dass die liberale Demokratie nicht überleben kann, wenn eins ihrer Elemente aufgegeben wird, ist durchaus berechtigt. Nur ein System, in dem die Rechte unbeliebter Minderheiten geschützt werden und die Presse ungehindert Kritik an der Regierung üben darf, kann sicherstellen, dass das Volk die Regierung auch wirklich aus dem Amt jagen kann. Der Rechtsstaat und der Volkswille, so scheint man hieraus zu folgern, gehören zusammen wie Brot und Butter oder wie Twitter und Trump. Heute seien die Bürger desillusionierter von der Politik als je zuvor. Ein letztes Zitat aus der Einleitung. Deshalb ist es umso erschreckender, dass die Feinde der liberalen Demokratie, von Frau Weidel bis Trump, heutzutage entschlossener scheinen, unser politisches Schicksal zu bestimmen als ihre Verteidiger. Wollen wir sowohl Frieden als auch Wohlstand, sowohl die Rechte des Einzelnen als auch die Herrschaft des Volkes bewahren, müssen wir deshalb endlich begreifen, dass wir nicht mehr in gewöhnlichen Zeiten leben und alles dran setzen, unsere akut bedrohten Werte zu verteidigen. Das Buch hat drei Teile: die Krise der liberalen Demokratien, die Gründe für die Krise, Gegenmittel. Wenden wir uns den Gründen der Krise zu. Zu Beginn: Gutenbergs Zeitgenossen erkannten die revolutionäre Tragweite der Druckerpresse schnell und viele versprachen sich Wunderdinge von ihr. Ein Sprung. Es gibt guten Grund, die Druckerpresse als eine Erfindung zu feiern, die die Menschheitsgeschichte umgestaltete. Gleichzeitig forderte sie aber auch hunderttausende Opfer. Denn als sich neue theologische Vorstellungen über ganz Europa verbreiteten, gingen damit religiöse Konflikte einher. Als Andersdenkende endlich mit potenziellen Anhängern in Kontakt treten konnten, fachten sie große und kleine Revolten an. Und so verbreitete die Druckerpresse den Tod, ebenso wie die Alphabetisierung, Instabilität und Chaos, ebenso wie Emanzipation. Erfahrungsgemäß fordert jeder Fortschritt Opfer. Monk setzt sich mit den Vor- und Nachteilen der sozialen Medien des Internet auseinander. Zitat: Es ist tatsächlich wichtig, vollmundige Verlautbarungen über die Einzigartigkeit unseres Zeitalters mit einer gesunden Prise Skepsis zu begegnen. Trotzdem lässt sich kaum leugnen, dass es zwischen der Erfindung der Digitaltechnik und der Druckerpresse frappierende Parallelen gibt. Auch der Einzug des Internets und der sozialen Medien hat die strukturellen Bedingungen der Kommunikation von Grund auf verändert. Ein weiteres Zitat: Nachdem nun die IT-Revolution und die Globalisierung der Informationstechnik demokratisiert sind und alles durchdrungen haben, nachdem wir von den Laptops für die Eliten bei den Smartphones für alle angekommen sind, von der Vernetzung für die wenigen Glücklichen in Davos zu Facebook für alle und von den Reichen, die als Einzige in den Fluren der Macht Gehör finden, dazu, dass nun jedermann den Führern auf Twitter die Meinung sagen kann, ist eine neue weltweite politische Macht im Entstehen begriffen. Zitat zu Facebook: Etwa 2 Milliarden Menschen nutzen die Plattform aktiv. Die daraus resultierende Revolution in der Kommunikation ist heute schon ein wesentlicher Bestandteil unserer politischen Realität. Es ist noch viel zu früh, um sagen zu können, ob diese Entwicklung die Welt zum Besseren oder Schlechteren wandeln werden. Erst in vielen Jahren, aus der Perspektive der Nachgeborenen, wird die Antwort auf diese Frage offensichtlich erscheinen. Aber es besteht wenig Zweifel daran, dass die Welt durch das Aufkommen der sozialen Medien auf kurze Sicht, also mehr oder weniger für den Rest unseres Lebens, chaotischer werden wird. Zukunftsängste heißt die nächste Überschrift. Zitat: Bürger haben ihre Politiker noch nie geliebt, aber solange sie etwas vom System hatten, waren die meisten von ihnen bereit, ihnen ein gewisses Grundvertrauen entgegenzubringen. Heute haben sich diese Gründe fast vollkommen verflüchtigt. So kann es nicht verwundern, wenn viele Bürger nicht mehr glauben, dass die etablierten Parteien auf ihrer Seite stehen. Ein Sprung: Relativ wohlhabende Menschen, die ihren wirtschaftlichen Status gefährdet wähnen, weil sie sich zum Beispiel um die Zukunft ihrer Kinder sorgen oder den sozialen Niedergang ihres Stadtviertels beobachten, werden sich unter Umständen ebenso für einen Populisten entscheiden wie Wähler, die schon heute kaum mehr über die Runden kommen. Kurz gesagt, letztlich kommt es vielleicht weniger auf die ökonomische Realität als auf die ökonomischen Ängste an. Weiteres Zitat. Einst kontrollierten politische Ebenen die wichtigsten Mittel der Kommunikation und verbanden radikale Ansichten effektiv aus der öffentlichen Debatte. Nun können politische Außenseiter Lügen und Hass verbreiten. Das Kapitel Gegenmittel ist nicht uninteressant. Der Autor kommt auf die wirtschaftlichen Probleme zu sprechen, womit er die ungleiche Verteilung kritisiert. Er nimmt Amerika als Beispiel, wo der Spitzensteuersatz von 70% über 50%, 38,5% auf 35% durch die jeweiligen Präsidenten gesenkt wurde. Das Gesamtvermögen des Landes legte um 90% zu. Zitat. Allerdings verstecken solch positiv anmutende Zahlen die desaströse Verteilung dieser Gewinne. Tatsächlich ging vom Zuwachs des Wachstums, der zwischen 1986 und 1912 erzielt wurde, nur 1% an die unteren 90% der Haushalte. Die obersten 0,1% konnten dagegen 42% für sich einstreichen. Es gab viele weitere Kürzungen im sozialen Bereich. Außerhalb der Vereinigten Staaten waren die Kürzungen und Steuersenkungen nicht ganz so drastisch, schreibt Monk. Doch zur verfehlten Fiskalpolitik, zitieren wir, insbesondere im Süden Europas steigen die Steuern selbst für Geringverdiener, Renten und Arbeitslosengeld sowie staatliche Leistungen. Von öffentlichen Schulen bis zum öffentlichen Nahverkehr wurden drastisch gekürzt. Ein Gegenmittel sieht Monk beim Thema Steuern. Zitat. Eine positive Kehrtwende könnte viel dazu beitragen, besser mit den beunruhigenden Trends der vergangenen Jahrzehnte umzugehen. Um eine solche zu vollziehen, müssten wir die effektiven Steuersätze für Spitzenverdiener und profitable Unternehmen wieder einführen. Und wir müssten grundlegende Elemente des Wohlfahrtsstaates wieder einführen und müssen verstärkt in Infrastruktur, Forschung und Bildung investieren, anstatt dort pauschal zu sparen. Tja, das wäre ein erster Schritt. Noch einer der Vorschläge. Jeder amerikanische Staatsbürger muss in den USA Steuern zahlen, egal wo er lebt. Andere Länder sollten sich daran ein Beispiel nehmen und die Vorzugsbehandlung von Bürgern aufgeben, die einen Teil des Jahres in Steuerparadiesen verbringen, um ihren finanziellen Pflichten zu entkommen. Die Zahl der verfügbaren Wohnungen muss erhöht werden, ist eine weitere Forderung. Wir kürzen die bekannten Forderungen ab und zitieren aus dem Untertitel »Ein sozialer Wohlfahrtsstaat«. Ein modernisiertes Steuersystem kann Staaten das Geld beschaffen, das sie benötigen, um kreative, zukunftsweisende Politik zu betreiben. Wenn entwickelte Volkswirtschaften inklusiv und dynamisch bleiben wollen, müssen sie auch eine ihrer größten Errungenschaften bewahren: ihre Fähigkeit, die schwächsten Bürger gegen die größten Lebensrisiken zu schützen. Zum Problem Arbeit und Sinn. Zitat. Wenn den Menschen ihre gut bezahlten, bisher als sicher empfundenen Jobs wegbrechen, dann verlieren sie nicht nur ihren Halt in der Mittelschicht, sondern auch ein ganzes Netz an Bindungen, das in ihrem Leben einen tieferen Sinn verleiht. Wem eine verdiente Identität außer Reichweite gerät, der greift womöglich auf eine zugeschriebene Identität zurück und macht seine Ethnizität, seine Religion oder seine Nationalität zu einem zentralen Bestandteil seiner Weltanschauung. Den Glauben an die Demokratie erneuern will der Autor. Zitat: Viele Bürger gewinnen den Eindruck, dass die Politiker ihnen bei wichtigen Entscheidungen nicht zuhören. Die Reichen und Mächtigen üben tatsächlich einen zu großen Einfluss auf die Politik aus. Der Wille des Volkes zählt aufgrund der Nähe von Lobbyisten und Abgeordneten, der übergroßen Rolle privater Spenden und der engen Verbindung zwischen Politik und Industrie tatsächlich immer weniger. Der Autor glaubt, dass viele Länder den Einfluss des Geldes auf die Politik begrenzen könnten, indem sie endlich weitreichende Reformen einleiten. Fassen wir zusammen. Eine gute und soziale Politik hat so viele soziale Mittel, dass sie die Armut beseitigen kann und damit auch die Ängste der Mittelschicht entkräftet. Eigentlich wissen wir das schon. Es ist trotzdem interessant, dieses Buch zu lesen. Aber was sollen wir persönlich tun? Dazu noch ein Zitat. Zum Glück gibt es vieles, was wir tun können, um die liberale Demokratie gegen das anbrechende Zeitalter des Populismus zu verteidigen. Wir können den Populisten auf der Straße Parole bieten. Wir können unsere Mitbürger an die Vorzüge der Freiheit und der demokratischen Selbstbestimmung erinnern. Und wir können etablierte Parteien zu einem ehrgeizigen Programm drängen, welches das alte demokratische Versprechen von einer besseren Zukunft für das Gros der Bevölkerung auf glaubhafte Weise erneuert. Noch eine Anmerkung. Dass Spaltung der Opposition den Populisten nützt, kann man leicht nachvollziehen. Sich gegen Diskriminierung und Rassismus zu engagieren, das versteht sich von selbst. Gegen Ängste kann man argumentieren, aber gegen Patriotismus, also nationales Denken, ist schwerer anzukommen. Engagieren wir uns, stehen wir auf. Jascha Maung schrieb: Der Zerfall der Demokratie, wie der Populismus den Rechtsstaat bedroht. Das Buch erschien bei Drömer.